Diese Folge wird über den institutionellen Rassismus bei der Wissenschaft handeln. Wir möchten uns sowohl mit der Gegenwart als auch mit der Vergangenheit beschäftigen. Denn wir fangen damit an, über den aktuellen Vorfall, den die New York Times berichtet hatte, aufzugreifen. Dr. Veronica Lipphardt und andere Wissenschaftler kritisierten im November 2021, dass jahrzehntelang die DNA der Sinti und Roma unethisch an Forschungspraktiken fortgeführt wurde. Genetiker sollten seit Jahrzehnten das Blut tausender Sinti-Roma aus Europa entnommen und in der Datenbank hinterlegt worden sein. Allein in den letzten 5 Jahren soll ein Forscherteam in Deutschland und Großbritannien über mehr als 450 Dokumente geforscht haben und diese Dokumente enthielten die DNA der Sinti-Roma. Außerdem wollen wir danach in der Vergangenheit zurückreflektieren und analysieren. Wie wurden die Sinti-Roma während des NS-Regimes behandelt? Wir wollen über die wissenschaftlichen Experimente und weiteres während des Nationalsozialismus an Sinti-Roma berichten. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Senor Mimishi, ich bin ein Roma-Aktivist und Journalist aus Mainz. Ich moderiere diesen Podcast und freue mich, euch heute durch dieses wichtige Thema zu begleiten. Heute interessieren wir uns dafür, was rassistische Wissensproduktion für die Communities der Sinti und Roma bedeutet und wieso die Aufrechterhaltung dieser Praktiken und den damit verbundenen Stigmata und Klischees einerseits retraumatisierend sein können und andererseits gefährlich sind. Vorab noch eine kleine Info, im Laufe dieser Folge werden auch explizite Gewaltverbrechen detailliert dargestellt. Wir werden zuvor jeweils entsprechende Triggerwarnungen aussprechen, damit ihr die Teile, die euch eventuell belasten oder die ihr aktuell nicht ertragen könnt, einfach überspringen könnt. Und auch direkt eine Triggerwarnung für diese ganze Folge. Ich werde im Verlauf dieser Folge aus historischen Gründen mehrmals das Z-Wort aussprechen. Ich freue mich außerdem, dass wir auch wieder in dieser Folge tolle Gästinnen haben werden, nämlich einmal Professor Dr. Veronica Lipphardt und die Zeitzeugin Rita Pigmore, die ihre Expertise und Erfahrungen mit uns teilen werden. Wenn du uns supporten möchtest, kannst du natürlich gerne Rhymecast auf Spotify und Co. abonnieren und natürlich kannst du diese Folge und alle anderen Folgen aus der 4. Staffel über Instagram und Co. teilen. Und natürlich kannst du auch gerne Rhymecast, Roma Youth Media und die TäterInnen auf Instagram followen und natürlich alle anderen Beiträge speichern, teilen, kommentieren und liken. Was versteht man unter institutionellen Rassismus in der Wissenschaft auf Sinti-Roma bezogen? Der Antiziganismus, den Sinti-Roma erleben, findet nicht nur im Alltag oder in Institutionen, sondern auch in der Wissenschaft statt. Bis heute halten sich auch in der Wissenschaft Tendenzen, den Minderheiten pauschalisierend kulturelle Eigenheiten zuzuordnen, die ihre Integration in die Gesellschaft erschweren würden. Nicht die Diskriminierung von Sinti-Roma ist nach dieser Lesart das Problem, sondern eine ihnen vermeintlich eigene Kultur. Die Bildungsforscherin Dr. Jane Weiss sagt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk: Der eine Punkt ist, dass wir tradierte Bilder haben, die eine große Beharrungskraft haben, weil sie über Jahrhunderte hindurch kaum hinterfragt wurden. Isidora Rangelovic führt fort: 99% der Wissensproduktion über Romja ist nicht von Romja gemacht worden. Zu der Stigmatisierung von Sinti und Roma hat ausgerechnet die deutsche Wissenschaft entscheidend beigetragen. Im 18. Jahrhundert begann die Forschung, sich für unsere Minderheiten zu interessieren. Die Forschung und die Erfassung der Daten sowie das bruchstückige Aneignen von Romanes machte die Verfolgung und Auffindbarmachung von Sinti und Roma in der NS-Zeit viel einfacher. Die Ideologie der Nationalsozialisten ist kurz zu beschreiben. Für sie war die Verschiedenheit aller Menschen biologisch durch Blut und Gene begründet. Aus diesem Grund durfte es keine rechtliche Gleichheit zwischen Sinti und Roma und der deutschen Bevölkerung geben. Man hatte Angst, dass sich Sinti und Roma schneller als die Deutschen vermehren. Wer damals als sogenannter Zigeuner galt, wurde nach 5 Kriterien beurteilt. Nach der Abstammung, nach den sogenannten zigeunerischen Körpermerkmalen, einer Zugehörigkeit zu einer Sinti-Roma-Sprachgemeinschaft, der Verbundenheit an verschiedene Stämme und nach Grad der Kriminalität. Folglich wurden tausende Sinti-Roma aufgrund vermeintlicher und rassistischer Wissenschaftlichkeit verschleppt, umgebracht und oder sterilisiert. Während eines Vorbereitungsseminars in Mannheim und Heidelberg für die Jugendgedenkveranstaltung Dikina Bista in Ende April bis Anfang Mai trafen wir Rita Pigmore, die für unsere Gruppe quasi, für die internationale Gruppe auf Englisch ihre Geschichte kurz präsentiert hatte. Später werdet ihr noch einen telefonischen Interview mit Rita Pigmore hören. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch gerne ein paar Ausschnitte aus dieser Rede, die auf Englisch ist, zeigen.
We were there just a week or so and then they could take us home. But we were so fragile, the Gestapo asked Mama to bring us back to the hospital. Not because they loved us, that we were gypsies, no. They did experience on little twins. Yeah, we were just weeks old. They did experience, like you can see by Heide, Mengele, all those experiences that dyed the eyes of the babies, just weeks old. And I can show you from here to here, the big scars. And ever since I've been a child, I couldn't walk straight until I was 2 or 3 years old. I always would fall, always had problems. In school, I couldn't finish school. I would pass out, and they always said they can't really figure out why. Then they saw the scars. Later on, it came out, they were trying to dye the eyes of us. Rolanda didn't survive. She wasn't as strong as I did. Yeah, and I didn't know that until I started going to school. But I always was protected from my family. I couldn't walk straight. I couldn't do this. I always had some kind of handicap. And then Mama said one day we had to go back to the hospital. And they came later. They wouldn't let my Mama or Papu see us. And then Mama went in and she got so mad. And the nuns at that time worked at the Kinder Clinic where we were born. And my Mama was a tough little woman, little skinny woman, but she was a fighter. And the sister did not want her to go in the room to see us. And why? Because Rolanda was dead. Yeah. So what happened, we were the only identical twins, 1943, to be born. At that time, Mengele and Heide and them were made experience in the concentration camps on identical twins. And as soon as Mama had us born, the report went to them.
Missbrauch der Sinti und Roma-DNA, New York Times Bericht und die Forschung. Und auch bis heute findet sich eine Beständigkeit im Datenmissbrauch. Die New York Times hat im letzten Jahr die Studie und Kritik von Dr. Veronika Lippardt und anderen Wissenschaftlern veröffentlicht. Diese besagt, dass an unethischer Forschungspraxis innerhalb der Biowissenschaft aufgegriffen und diese Studie verdeutlicht, dass innerhalb der Wissenschaft die unethische Tradition und Praktiken rassistischer Wissensproduktion über Sinti Roma bis heute fortgeführt wird. Sie sammelten jahrzehntelang Blutproben tausender Sinti und Roma in Europa und diese wurden mit allen Informationen in Datenbanken gespeichert für den vermeintlichen Forschungszweck, mehr über die Geschichte und Genetik von Sinti Roma zu erfahren. Ebenfalls soll laut dem Artikel der New York Times ein Team aus deutschen und britischen Wissenschaftlern 5 Jahre intensiv mit diesen Blutproben und somit der DNA geforscht haben. Die Skandalisierung dieser zutiefst unethischen Forschung blieb aus. Gerade in Anbetracht der deutschen Verantwortung unserer Communities gegenüber sind solche Eingriffe grenzüberschreitend und irritierend. An dieser Stelle freue ich mich, dass nun Professor Dr. Veronika Lippardt, welche promovierte Biologin und Historikerin ist und seit 2016 mit ihrer Schwester Anna Lippardt eine Wissenschaftsinitiative gegründet hat, die sich mit DNA-Analysen in der Forensik auseinandersetzt, zu hören. Hallo Professor Dr. Veronika Lippardt, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Und die erste Frage wäre, wieso stellen wissenschaftliche Missbrauchsfälle mit der DNA von Sinti und Roma eine Kontinuität und Retraumatisierung dar?
Am liebsten würde ich die Frage jemandem stellen, der aus einer Sinti- oder Roma-Familie kommt. Und nicht mit dem Fragewort wieso, sondern inwiefern. Oder was passiert da eigentlich, wenn Sie von diesen Studien hören, die ich untersucht habe? Ich bin auch gestolpert über den Begriff wissenschaftliche Missbrauchsfälle mit der DNA und habe versucht, zu verstehen, welche Definition dem zugrunde liegt oder eine eigene Arbeitsdefinition zu finden. Und das ist unglaublich schwierig. Es sind ganz bestimmt viele Dinge mit der DNA von Sintizi und Romnia passiert, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel, dass DNA-Proben erhoben worden sind, ohne dass man den betroffenen Personen das überhaupt gesagt hat oder ohne, dass man ihnen gesagt hat, wofür die da sind, wofür die erhoben werden und was damit geschehen wird. Oder aber man hat vielleicht sogar die Einverständniserklärung eingeholt, aber dann die DNA für ganz andere Dinge verwendet, als was in der Einverständniserklärung drin stand. Viele dieser DNA-Proben sind meiner Meinung nach viel zu freizügig verwendet worden in allen möglichen Bereichen. Und besonders kritisch sehe ich da die Überschreitung der Grenzen zwischen forensischer Genetik und medizinischer Genetik in beide Richtungen. Also, nochmal die Frage, inwiefern könnte das, was mit der DNA passiert, zu Kontinuität und Retraumatisierung führen? Wenn ich die genetischen Studien, mit denen ich arbeite, Menschen gezeigt habe, die selber einen Sinti- oder Roma-Hintergrund haben, waren die sehr entsetzt. Und ich habe dann in Gesprächen öfters erzählt bekommen, dass in der eigenen Familie Menschen von den furchtbaren Verfolgungen betroffen waren in der NS-Zeit, an denen sich auch Wissenschaftler beteiligt haben, Biowissenschaftler. Und den Biowissenschaftlern damals ging es ganz explizit um Vererbungslehre und Forschungsansätze und so weiter und so fort. Und sie haben sich an absolut menschenverachtenden Praktiken beteiligt und auch dazu beigetragen, dass Menschen deportiert, gequält und getötet wurden, indem sie eben Namen, Adressen zur Verfügung gestellt haben. Die Menschen, also eigentlich haben hier Wissenschaft und Politik intensiv zusammengearbeitet und gemeinsam diese menschenverachtenden Praktiken durchgezogen und auch vernichtende Praktiken durchgezogen. Und wenn man von einer solchen Geschichte betroffen ist, und diese Geschichte ist noch nicht lange historisch aufgearbeitet, eigentlich erst seit den 2000er Jahren weiß man darüber mehr, diese sehr bedrückende Seite der Wissenschaftsgeschichte. Wenn man das im Hinterkopf hat und wenn man, so stelle ich mir das vor, wenn man in seiner eigenen Familie solche Fälle hat und selbst Familienmitglieder hat, die davon betroffen waren, dann ist es ungeheuer schwierig, solche genetischen Studien anders zu betrachten als durch diese Perspektive. Und wenn man dann noch unsere Forschungsergebnisse dazu erfährt, dann denke ich, also stelle ich mir vor, dass das retraumatisierend sein könnte. Oder dass man das als eine Kontinuität begreifen könnte. Dass Sintize und Romnia seit Jahrzehnten über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg und eben auch noch heute für die Genetik zwar ein extrem interessanter Forschungsgegenstand zu sein scheinen, aber genauso lange auch wenig Acht gegeben wird auf ihre Rechte, auf ihre Bedürfnisse und auf ihre auf ihr Wohlergehen. Und das ist sehr frustrierend, meiner Meinung nach.
Und die nächste Frage wäre: Welche wissenschaftlichen Ansätze braucht es, damit Rassismus in der Wissenschaft aufgearbeitet werden kann?
Also erstens ist es wichtig, dass man im interdisziplinären Rahmen eine Gesprächsbasis schafft, bei der Genetiker und Genetikerinnen teilnehmen, genauso wie Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen oder auch Historiker und Historikerinnen. Es ist unglaublich schwierig, eine solche Gesprächsbasis herzustellen. Oder sagen wir es mal so, man kann das schaffen, aber es braucht sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Kontakt, sehr viel Vertrauen. Und wenn man dann miteinander arbeitet, ist es zwar extrem fruchtbar und befriedigend. Also die Artikel, die wir jetzt zu diesem Thema geschrieben haben, die habe ich zusammengeschrieben mit Mihai Sudo und Gudrun Rappold. Gudrun Rappold ist Humangenetikerin in Heidelberg. Das ist eine besondere Form des Arbeitens, aber sie wird sehr wenig praktiziert. Und ich glaube, dass eigentlich nur durch diese Zusammenarbeit uns gelingen konnte, dass wir einen, ich finde, guten, ausgewogenen und detailreichen Artikel in Nature publizieren konnten, der auch tatsächlich vieles angestoßen hat. Wenn Gudrun nicht dabei gewesen wäre, hätten wir das nicht geschafft. Und andersrum hätte Gudrun es auch natürlich nicht ohne uns geschafft. Interdisziplinarität ist absolut wichtig, um die Zusammenhänge, die sehr komplexen Zusammenhänge, die hier bestehen, zu begreifen. Mir geht es dabei auch nicht nur darum, Rassismus in der Wissenschaft aufzuarbeiten. Denn Rassismus ist nicht das einzige Problem, das wir in diesen genetischen Studien finden. Und dann ist noch nicht mal gesagt, welche Art von Rassismus wir da gefunden haben. Also strukturellen Rassismus haben wir sehr viel gefunden. Intentionalen Rassismus haben wir nicht nachgewiesen, nicht finden können. Wir haben viele Formulierungen gefunden, die wir eindeutig als rassistisch bezeichnen würden, die aber viele Genetiker und Genetikerinnen nicht als rassistisch bezeichnen würden. Und es ist genau eine Aufgabe dieses interdisziplinären Gespräches, zu klären, was ist daran rassistisch und was bedeutet in diesem Zusammenhang Rassismus, und dann auch zu klären, was ist vielleicht nicht Rassismus, aber eine andere schlimme Form von Diskriminierung oder eine andere schlimme Form von Vernachlässigung oder von Ignorieren von Menschen. Das heißt, also ich denke, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie soll Wissenschaft aussehen und warum sieht sie jetzt noch nicht so aus, wie sie aussehen sollte, was Menschen betrifft. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht mal so schwer, sich darauf zu einigen, wie Menschen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen behandelt werden sollten. Aber das dann auch hinzubekommen, dass alle Wissenschaftler sich beteiligen, dass die wissenschaftlichen Zeitschriften, die auch Standards aufstellen und diese Standards auch umsetzen, und dass einfach in der gesamten Wissenschaft die Sensibilität für den Umgang mit Menschen und gerade für den Umgang mit Minderheiten viel, viel, viel größer wird. Das ist eine sehr große, sehr breite Aufgabe, für die wir alle möglichen Ansätze brauchen. Wir brauchen wissenschaftsethische Ansätze und auch bessere Aufklärung, bessere Ausbildung in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Wir müssen diese Minderheiten mit einbeziehen. Wir müssen die Menschen, um die es geht, mit einbeziehen. Und zwar auf Augenhöhe. Das machen auch schon verschiedene Genetiker und Genetikerinnen in den USA und Kanada. Da ist das schon wesentlich verbreiteter. Und die haben dort wirklich tolle Konzepte erarbeitet, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten und auch die Fragestellung der Menschen genetisch zu bearbeiten und nicht unbedingt die Fragestellung, die aus der Wissenschaft kommt. Das heißt, hier wäre unglaublich viel zu tun, und da sind wir hier in Europa noch überhaupt gar nicht weit. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Deshalb finde ich das auch begrüßenswert, dass die European Society for Human Genetics sich diesen Themen jetzt verstärkt zuwendet und sich darum mehr kümmert.
Vielen Dank für das Interview, Professor Dr. Veronika Lippardt. Und jetzt möchten wir gerne in der Vergangenheit blicken. Und zwar geht es um wissenschaftliche Experimente während des NS-Regimes an Sinti und Roma. Hier eine Triggerwarnung. Im Rest dieser Podcast-Folge folgt die explizite Thematisierung von Experimenten an Menschen. Wie bereits angeschnitten, war die NS-Zeit die Hochzeit der rassentheoretischen Forschung an Sinti und Roma, welches sich an einer Reihe von willkürlichen und grausamen Experimenten bedient. Sie wurde zu Forschungsobjekten verschiedener Universitätsinstitutionen und Nazi-Ärzten, was massiv von der deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wurde. In sehr vielen Vernichtungs- und Konzentrationslagern führte die SS-Ärzte medizinische Versuche an Sinti-Roma-Häftlingen durch. Die medizinischen Versuche wurden damit gerechtfertigt, dass somit schnellere Fortschritte und Lösungen für Probleme erzielt wurden. Die Opfer wurden als Rohstoff gehandelt und die Schmerzen und Leiden der Versuchspersonen wurden nie beachtet. Die medizinischen Experimente waren sozialpolitisch, ökonomisch sowie wissenschaftlich legitimiert. Für die besten unterschiedlichen medizinischen Experimente wurden die besten verfügbaren Ärzte in den einzelnen Lagern herangezogen, und bei fast allen war eine enge Verbindung zur Pharmaindustrie ersichtlich, weil durch Menschenexperimente lange Versuchszeiten an Tieren vermieden werden konnten. Für die Opfer waren die medizinischen Versuche mit sehr starken Qualen verbunden. Sie wurden von den SS-Ärzten gezwungen, Giftgas einzuatmen, wurden mit Erregern infiziert oder mussten Operationen ohne jegliche Narkose erleiden. Die wenigen Überlebenden blieben ein ganzes Leben lang von den körperlichen und seelischen Verletzungen gekennzeichnet. Nur sehr wenige verantwortliche Ärzte wurden nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen. Medizinische Experimente in den Konzentrationslagern zielten auch auf den Schutz vor Bedrohung ab, denen die deutschen Soldaten im Krieg ausgesetzt sein konnten. Diese Versuche mit Fleckfieberimpfstoffen und die Trinkbarmachung von Meerwasser erfassten erneut, dass das Leben eines deutschen Staatsbürgers viel wertvoller als das der Häftlinge sei. Eine gesundheitliche Schädigung sowie eine Tötung durch verschiedene medizinische Versuche wurde von den Experimentierenden in Kauf genommen. Beispielsweise führte der SS-Arzt Dr. Mengele viele Versuche an Kindern aus dem Lager Auschwitz-Birkenau durch. Er wollte den Nachweis erbringen, dass ganz spezifische Rassenmerkmale von Generation zu Generation vererbt werden. Seine Assistentin, die polnische Gefangene und Anthropologin Martina Posina, hat nach eigenen Aussagen Messungen an über 250 Zwillingspaaren durchgeführt. Die Gesamtzahl der in den medizinischen Experimenten einbezogenen Zwillinge war sicherlich viel größer. Mengele tötete öfters auch Sinti- und Roma-Zwillinge eigenhändig, um ihre Leichen sezieren zu können. Er verfügte über unbegrenzte Forschungsmöglichkeiten, denn er war der einzige Forscher von Zwillingen, der seine Opfer am gleichen Tag sezieren konnte. Die Organe wurden in Alkohol konserviert und an die deutschen Institute als kriegswichtige Ware versendet. Auch die Sterilisation, also die Unfruchtbarmachung, war eine wichtige Methode der Nationalsozialisten. Dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, wurden verschiedene Vorschläge zu einer Massensterilisation vorgeschlagen. Denn er war an einer billigen und schnellen Sterilisationsmethode gegen jene, die er als Feinde des Deutschen Reiches einstufte, interessiert. Die operative Sterilisation war viel zu arbeitsaufwendig, deshalb wurden verschiedene Möglichkeiten des Ersatzes diskutiert und getestet. Ohne jede Art von Betäubung wurden den Frauen ätzende Flüssigkeiten in den Unterleib gespritzt. Unter den Versuchspersonen der Sterilisationsexperimente waren auch Mädchen unter 10 Jahren. Diese Experimente waren für die Opfer sehr schmerzhaft und gefährdeten ihre Gesundheit sehr stark. Bei vielen Sinti- und Roma-Frauen kam es zu Entzündungen, welche sie oft für Monate ans Bett fesselte oder auch den Tod bedeutete. Auch jene Leichen wurden seziert und für Forschungszwecke verwendet. Der folgende Beitrag kommt von der Zeitzeugin Rita Pegmore. Rita Pegmore ist 1943 in Würzburg geboren und eine Überlebende des NS-Genozid an uns Sinti und Roma. Als Baby erlitt sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rolanda die medizinischen Experimente des NS-Arztes Werner Heide, der unter Josef Mengeles Aufsicht medizinische Experimente an Kindern von Sinti und Roma durchführte. 2 Wochen nach ihrer Geburt ist Rolanda durch die Experimente verstorben. Auch an Rita wurden Experimente wie die Versuche der Veränderung ihrer Augenfarbe durchgeführt. Die SS-Ärzte haben versucht, Menschen nach ihrem optischen Leitbild, also blondes Haar und blaue Augen, zu verändern. Gesundheitliche Folgen, wie plötzliche Ohnmachtanfälle, ziehen sich durch ihr Leben. Über Jahrzehnte kämpften ihre Mutter und sie für eine Wiedergutmachung als Opfer des Nationalsozialismus. 1987 wurde Rita Pegmore nach einem aufwendigen 5-jährigen Verfahren eine Geldsumme und eine kleine Rente zugestanden. Als ihre Mutter 2004 starb, führte Rita Pegmore die politische Arbeit weiter fort und verbreitet seitdem weltweit ihre Geschichte. Während eines Meetings im Ende April, Anfang Mai in Mannheim und Heidelberg für die Junggedenkveranstaltung Die Genalbista trafen wir Rita Pegmore beim KZ Neckarelz, wo sie uns ihre Geschichte vorstellte, auf Englisch. Und dort wollte ich sie auch interviewen, was leider aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert hatte. Daher hatte ich sie alternativ telefonisch interviewt. Hallo Rita Pegmore, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Die erste Frage wäre: Dr. Josef Mengele war ein rücksichtsloser Zwillingsforscher und Arzt des Konzentrations- und Vernichtungslagers in Auschwitz. Er und sein Schüler Werner Heide untersuchten die Sinti-Roma mehrmals, darunter auch Kinder. Vor allem lag deren Fokus auf Zwillinge. Können Sie uns da mehr Einblicke als Zeitzeugin geben? Und gibt es etwas, wo Sie sich aus dieser Vergangenheit wegen den Experimenten erinnern, die Sie mit uns teilen möchten?
Also das ist sehr lieb. Das habe ich schon oft gemacht im Interview, aber über die Zwillingsforschung kann ich nur sagen, was mir meine Mutter erzählt hat. Denn ich war ja Zwilling mit Rolanda, wir waren ja kaum geboren. Kann ich also persönliches nichts sagen, nur was ich von meiner Familie weiß. Und wir wurden ja damals festgeschrieben. Wir sind die, die wo nicht nach Auschwitz kamen, die wurden ja alle ausgesucht wegen Reinrasse und tralala und so weiter. Und meine Mama, die haben sie ausgesucht, weil sie mit Zwillingen in anderen Umständen war. Ja. Und da waren noch verschiedene Familienangehörigen, die sollten auch deportiert werden nach Auschwitz. Und da hatte die Mama eben die Wahl, dass sie uns Zwillinge hier in die Universität Würzburg, ist es ja auch geschrieben, dass sie uns Zwillinge aufgibt für Versuche. Und damit die Älteren, als Großpapa, Großmama und noch ein paar andere Älteren von Auschwitz, also nicht nach Auschwitz kommen, ja. Also die Mutter rettete mit Rolanda und mir eigentlich das Leben von der Familie. Und dann wurden die Experimente, wir sind 8-Monats-Kinder, auch nicht ganz ausgetragen. Und durch die Experimente, wir mussten in die Klinik, wir waren zu Hause nur ein paar Tage und dann musste die SS kommen und hat uns wieder zurück in die Kinderklinik hier in Würzburg gebracht. Und da wurde eben diese Experimente an Rolanda und mir machen mit den Augenfärben. Fällt mir nicht immer leicht, darüber zu sprechen, aber meine Mama und mein Großpapa waren die Einzigen, wo uns ab und zu mal sehen durften. Und oben ist dieses Krankenhaus, weiß nicht, ob es sich in Würzburg auskennt, die Kinderklinik ist ganz oben auf dem Berg. Und die Mama ist immer mit meinem Großpapa rauf und sie dürften uns ja nicht sehen. Die Mama ist nach uns Zwillinge Rolanda und mir gleich sterilisiert worden, dass sie keine Kinder mehr bekommt. Mein Großpapa wurde auch sterilisiert, viele Onkels auch. 2-3 Onkels waren schon in Auschwitz. Nun waren halt so 3-4 Leute noch übrig. Die Großmutter war schon so krank mit dem Herz, die haben sie dann in Ruhe gelassen. Und dann kam halt die Zeit, dass meine Mama uns sehen wollte und ist mit meinem Großpapa rauf in die Kinderklinik. Und dass sie uns sieht. Und wie sie dann ins Zimmer reinging, war nur ein Mädchen drin. Und da hat meine Mama gepanikt und es waren damals die St. Ritter-Schwestern, die waren ja dort arbeiten in die Kinderklinik. Und da hat meine Mama halt gefragt nach die Rolanda. Sie hat ja damals noch gar nicht gewusst, ob ich die Ritter oder Rolanda bin. Aber trotzdem, danach sie mich gestohlen hat, sie ist in die Ritterkirche und hat mich dort trotzdem taufen lassen, der heiligen Ritter. Auf alle Fälle ist sie hin und hat die Rolanda gesucht. Ich sag, wo ist mein zweites Kind? Und dann hat die Schwester versucht, sie zurückzuhalten. Und meine Mama hat mit meinem Opa gesprochen, er soll da aufpassen jetzt im Zimmer. Und sie ist rausgerannt. Und entlang, wo diese Obduktion und diese Surgery alles waren. Und da hat sie einfach die Tür aufgemacht, ist reingerannt und hat dann gesehen, das andere Baby mit dem Kopfverband dort gelegen war auf diesem kleinen Bett. Und da hat die Mama gewusst, die haben Experimente dran gemacht. Sie ist raus, zurückgerannt ins Zimmer, wo meine Mama war, mein Opa war und hat mich rausgeklaut und hat zu meinem Opa halt in Romanes gesagt, in unserer Sprache, die Roland, das Mädchen ist tot. Und da ist die Mama durch die ganze, von der Kinderklinik bis runter in die Stadt. Und sie hat zu meinem Papa, Opa gesagt, wir treffen uns, wo wir uns immer treffen. Und der Opa war ja damals schon sterilisiert, der konnte nicht so schnell. Das sind ja Kilometer von oben runter bis in die Stadt. Und die Mama hat mich halt eingewickelt in ihren Mantel. Sie war ja ganz, wir waren ja ganz paar Wochen nur alt, ne, ganz dünn. Und sie war, sag mal, sehr schwach. Und ist durch die Wiesen heute noch nicht, wie sie von da oben den Berg runterkommen ist, bis zu der Augustinerkirche in Würzburg. Die ist immer noch da und ist dann da hinten rein zu dem Pfarrer und hat halt erzählt, was passiert ist, dass der Pfarrer mindestens mich tauft. Ich weiß nicht, ob wieder Roland getauft worden ist, aber sie hat mir dann die heilige Ritter gewidmet, dass sie mich beschützt und so bin ich in dieser Kirche getauft worden. Und als die Mama dann wieder zu Hause war, waren die Gestapo schon dort und haben mich wieder mitgenommen, wochenlang. Und ich habe bis heute ja die große Narbe. Ich habe sogar eine Kopie davon, von X-Ray. Ja, und ich war als, sie musste sich immer wieder melden mit mir, also dass wir nicht abhauen und so. Die meisten von unserer Familie waren ja schon in Auschwitz. Also die Mama sterilisiert, Großpapa sterilisiert, die Oma war zu krank. Mein junger Onkel, der war dann schon in, ist nicht nach Auschwitz, aber den haben sie auch sterilisiert. Und mein Onkel Kurt haben sie sterilisiert. So waren nicht sehr viele von unseren Familien hier. Und so hat mich mein Großpapa und meine Mama hier aufgezogen in Würzburg.
Was motiviert Sie auch, so lange Zeit nach den Verbrechen weiterhin darüber zu sprechen? Auch vor allem zum Beispiel, vor ein paar Monaten hatten wir ein Meeting mit der EU-Gedenkveranstaltung für die Kinderbiester. Da haben sie auch auf Englisch mit einer jungen internationalen Gruppe quasi ihre Geschichte geteilt. Aber auch, ich kann mich erinnern aus meiner Vergangenheit, bei meinen Teilnahmen in die Kinderbiester haben sie auch oft in Auschwitz quasi mit vielen jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen quasi immer ihre Geschichte erzählt. Und was motiviert sie quasi, diese Arbeit fortzuführen?
Ja, das darf nicht vergessen werden. Wissen Sie, es darf nicht vergessen werden. Der liebe Gott hat uns alle gleich als Menschen auf dieser Welt gebracht. Ja, von Baby bis später, bis später, bis jetzt. Wir sehen alle gleich. Es ist nur, wenn man merkt, du bist nicht so oder so. Warum bist du plötzlich, wenn sie wissen, du hast eine andere Sprache, eine andere Lebensart, dass du nicht mehr reinpasst im rassistischen Sinne, im deutschen Klaren, sagt man mal. Ja, nicht deutsch. Und das ist, was mich immer ärgert. Diese Kategorie, ich befasse mich mit dem viel. Rassismus ist eine große Sünde. Denn nicht der Mensch hat uns erschaffen, sondern Gott als Mensch. Ja, ich sehe das ganz anders. Und ich hasse das, wenn Menschen rassistisch sind. Auch in der Stadt, wenn was ist. Ob das Türken sind, Schwarze, wo die Amerikaner da waren. Ne? Die, wissen Sie, der Rassismus ist so geboren in Deutschland, so tief. Sehen Sie, wir tun uns in diese Kategorie, ich befasse mich mit dem viel. Aber warum dieser Rassismus? Das sind doch alle Menschen. Ich begreife dieses nicht. Wenn wir alle zusammen in die Kirche sind oder so, auch in Amerika oder überall, wir sehen uns alle gleich. Ich sage immer, warum seid ihr rassistisch zu Menschen, wo andere Farbe haben? Aber im Sommer geht ihr schnell raus und kauft einen Haufen Sonnenöl und legt euch in die Sonne oder im Swimmingpool, dass ihr braun seid. Wissen Sie, das ist für mich so eine Ironie. Ich kann doch Menschen nicht verachten und dann will ich aber aussehen wie sie. Ja, damit befasse ich mich sehr. Ich hasse eben Rassismus. Ich habe es mitgemacht als Kind. 10, 11 Jahre alt haben sie mich in die Schule geschlagen. Mit großen Steine haben sie ihn, das vergesse ich nie. Ich war 10 Jahre alt bei der Zellerauer Schule. Viele, wo hier mit uns aufgewachsen sind, können sich erinnern. Mich haben es Jungs geschlagen, keine Mädchen, haben Steine in einen Schneeball rein und haben mich geschlagen. Ja, Zigeuner das. Ja, mein Großpapa kam dann jeden Tag Pause oder so, dass er mich hinbringt und wieder abholt. Das habe ich als Kind gemacht und nächstes Jahr wäre ich 80, aber ich vergesse es nicht.
Ich kann mich gut erinnern, 2019, als ich mit Dickinabister in Auschwitz war, da hatten sie bei ihrer Rede sehr inspirierend bei ihrer Rede erzählt, dass sie quasi sagen, ich vergesse nicht, aber ich habe gelernt zu vergeben. Und genauso erinnere ich mich bei dem Treffen immer mit vielen Jugendlichen aus Europa, wenn sie quasi auf Englisch ihre Geschichte vorstellen, dass sie quasi eine fröhliche Präsenz haben und das auch viel mit Humor haben und was auch viele Jugendliche inspiriert. Da vielen Dank nochmal von ihrerseits, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Haben Sie noch abschließende Worte quasi?
Ja, habe ich. Ich habe alles, was Sie jetzt gesagt haben, sehr gerne getan. Ich liebe die Menschen. Ich liebe alle und sie haben mir eine ganz große Freude gemacht, dass sie sich an mich erinnert haben und von meiner Sprache und so. Und ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie und andere Jugendliche sich so engagieren und uns interviewen und uns nicht vergessen und uns auch so leben lassen und unsere Geschichte erzählen lassen, dass es keinen Rassismus, keinen Holocaust und keinen Auschwitz mehr geben kann. Das wünsche ich mir vom Herzen.
Vielen Dank, Rita Pikmore, für das Interview. Kurz vorweg, während des Interviews wurde Dikina Bistar erwähnt. Für die, die es noch nicht kennen, Dikina Bistar bedeutet auf Romanes Schau und vergiss nicht und ist eine internationale Jugendgedenkveranstaltung in Krakau und Auschwitz für 17- bis 30-jährige Sinti-Roma und für Nicht-Sinti-Roma aus Europa. Dort finden diverse Workshops an einer Universität in Krakau über den Holocaust, Roma-Geschichte und viele weitere Themen statt. Außerdem wird unter anderem das Museum Block 13 in Auschwitz besucht und die Teilnahme an der Gedenkzeremonie am 2. August findet ebenfalls statt. Der Rassismus gegen Sinti-Roma lebt nach wie vor bis heute in fragwürdiger Forschungspraxis fort, zu welcher Gewalt der wissenschaftlich legitimierte Antiziganismus in Extremfall führen kann. Davon zeugt exemplarisch die bewegende Lebensgeschichte von Rita Brick-Mohre und ihrer Zwillingsschwester Rolanda Brick-Mohre. Die Wissenschaft, und das muss sich auch zukünftig unbedingt ändern, war immer auch Teil des Problems und stellt in der langen Geschichte des Antiziganismus Legitimationswissen für die Abwertung und Ausgrenzung von Sinti-Roma zur Verfügung. Anfang der 80er Jahre kritisierte der Sinto-Bürgerrechtler Romani Rose daher: Wir brauchen solche Wissenschaftler nicht. Wir benötigen Wissenschaftler, die unserer besonderen Geschichte Rechnung tragen. An dieser Forderung hat sich nichts geändert. Und hier kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Rassismus gegen Sinti-Roma bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden. An dieser Stelle möchte ich euch gerne informieren, wenn ihr uns supporten möchtet, dürft ihr natürlich Rhymecast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music abonnieren. Natürlich dürft ihr gerne diese Folge und alle weiteren Folgen der vierten Staffel überall teilen, wo ihr möchtet, also Facebook, Instagram und Co. Und wir kommen schon zu Social Media. Ihr dürft uns natürlich auf Instagram, also Rhymecast, Roma Youth Media und IndieTäterInnen auf Instagram followen. Und natürlich könnt ihr auch, um uns zu unterstützen, unsere Beiträge speichern, teilen, kommentieren und liken. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao und der Blesser. Die vierte Staffel Institutioneller Antiziganismus läuft im Rahmen eines Auftrages vom Institut für Didaktik der Demokratie, Leibniz-Universität Hannover, in Kooperation mit dem Bildungsforum gegen Antiziganismus. Konzeption, Moderation und Grafik von Senior Memishi. Recherche von Sarah von den IndieTäterInnen. Postproduktion vom Medienkulturzentrum Deutscher Roma e.V.